Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts School Must Go On. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir sind Philipp Glöckler und André Sonnenburg und ich, Stefan Bayer. Und André ist heute unser Gast. André ist Schulleiter in Bremen-Habenhausen. Hallo André.
Hallo.
Wir fangen einfach an und sagen, André, erzähl uns doch mal etwas über deine Schule in Bremen-Habenhausen.
Ja, also wir sind eine inklusive Oberschule mit jetzt derzeit 607 Schülerinnen und Schüler. Inklusiv bedeutet, dass wir in all unseren Klassen auch Kinder haben, die eine zum Beispiel eine Lernbehinderung haben oder aber auch eine geistige oder körperliche Behinderung. Da haben wir auch jeweils pro Jahrgang eine Klasse. Und die Kinder werden dann halt mit den anderen inklusiv beschult, soweit das dann halt möglich ist. Und wir haben dann aber auch entsprechend Kinder, die dann später das Abitur machen oder eine Ausbildung machen. Das heißt, die gesamte Bandbreite der Gesellschaft bildet sich bei uns in den Jahrgängen und in den Klassen ab.
Und Oberschule bedeutet, von welcher Klassenstufe bis zu welcher Klassenstufe sind die bei euch in Bremen?
Also bei uns an der Schule sind sie jetzt von der 5. bis zur 10. Klasse. Es gibt auch Oberschulen in Bremen, die haben dann eine eigene Oberstufe. Die haben wir jetzt nicht. Das heißt, die verlassen uns dann, je nachdem, was sie machen, nach der 10. Klasse, unsere Schülerinnen und Schüler.
Und für die, die jetzt nicht in Bremen zu Hause sind oder sich gut auskennen, wie muss man sich Bremen-Habenhausen vorstellen? Wie ist der Stadtteil so? Was für Menschen gehen so an deine Schule?
Also es ist ein bisschen irreführend. Also Habenhausen ist ein ganz gut situierter Stadtteil, wo Kinder, also wo Eltern wohnen, die ja einen Bildungs-Background haben, sag ich mal. Aber wir sind nicht nur für den Ortsteil Habenhausen zuständig, sondern für den Stadtteil Obervieland. Da gehören insgesamt vier Ortsteile dazu. Und das macht das dann das Ganze ein bisschen durchmischter. Wir haben aber auch also Gebiete, aus denen Kindern kommen, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen und die nicht so viel Unterstützung von zu Hause erfahren. Und das macht dann halt die Diversität und die Heterogenität in den Klassen dann doch schon aus. Aber durch die Mischung passt bei uns dieses Prinzip Oberschule ganz gut, weil wir haben eben leistungsstarke Kinder, die Lernvorbilder sind und haben auch entsprechend Kinder, die unterstützt werden können, dadurch, dass die Mischung halt passt.
Und wie sieht das dann so praktisch aus? Wie läuft Unterricht bei euch ab?
Also wir sind ja medial aufgestellt bei uns. Wir sind in Bremen ein bisschen Vorreiterschule, was das Unterrichten mit Medien, durch Medien angeht. Das heißt, das individualisierte Lernen steht im Vordergrund, dass die Kinder bestmöglich gefördert und gefordert werden. Und das auch eben unterstützt medial durch unser Lernmanagementsystem, was wir haben, aber auch durch Hardware mit Tablets beispielsweise oder auch die Ausstattung in den Räumen, sodass die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Schülerinnen und Schüler jederzeit auf einen Beamer zurückgreifen können. Die Tablets gehen da direkt dran, sodass man viel visualisieren kann, dass man auch sofort Unterrichtsergebnisse zeigen kann und dass man es schafft, dann halt durch Mischung von dem Nicht-Digitalen und Digitalen den Kindern bestmöglich das anbietet, was sie zum Lernen brauchen.
Und die Klassen sind alle gleich? Also wenn ich mir jetzt so einen Jahrgang anschaue, 6. Klasse, dann ist das komplett durchmischt oder habt ihr verschiedene Klassen für verschiedene Schwerpunkte?
Nee, die sind komplett durchmischt. Das Besondere, wir haben zum Beispiel jetzt im jetzigen 6. Jahrgang 4 Klassen und 3 davon sind sogenannte LSV-Klassen, das heißt, wo Kinder mit Lernbehinderung mit drin sind. Maximal 5 Kinder sind das. Und wir haben eben eine Klasse mit Kindern mit geistiger und körperlicher Behinderung, wo der Behinderungsgrad halt schon höher ist und die eine intensivere Betreuung brauchen. Und all diese Klassen sind immer doppelt gesteckt. Das heißt, es ist eine Sonderpädagogin, eine Sonderpädagogin dabei und ein Regellehrer, eine Regellehrerin und teilweise dann auch persönliche Assistenzen, sodass dann so im Schnitt 2, 3, manchmal sogar auch 4 Erwachsene dann mit den Kindern zu tun haben.
Und wie sieht dann so ein typischer Tag für einen Schüler aus? Hat der den klassischen Stundenplan, den ich noch so kenne, den viele kennen, also 6 Stunden am Tag, verschiedene Fächer, mehrmals in der Woche?
Also wir sind eine Halbtagsschule. so ein kleiner Exot nur noch in Bremen, da gibt es nicht mehr viele von. Und das heißt, unsere sechste Stunde endet tatsächlich um 13:30, beziehungsweise die siebte um 14:45. Und da spielt sich dann entsprechend alles ab. Wir haben aber neben den normalen Fächern Mathe, Deutsch, Englisch, die ganz normal laufen, auch beispielsweise das selbstorganisierte Lernen, wo die Kinder ab der fünften Klasse lernen, projektartig zu arbeiten, bis sie dann in der zehnten Klasse entsprechend ganz eigenständig Projekte durchführen können. Wir haben Profile, mit denen die Kinder Schwerpunkte setzen können. Da beispielsweise Englisch bilingual oder auch das Handball-Leistungsprofil, Theater und das Musikprofil. Und ganz neu im fünften Jahrgang das Medienprofil, wo dann ja, wie ich das gerade schon gesagt habe, Schwerpunkte gesetzt werden, dass je nach Interesse und Stärken die Schülerinnen und Schüler sich orientieren können und Begabungen fördern können oder auch ganz Dinge an sich neu entdecken können.
Vielleicht können wir das ja mal am fiktiven Beispiel eines Schülers durchgehen. Ich bin jetzt der Stefan, bin in der siebten Klasse bei euch und das ist Dienstag. Und ihr fangt wahrscheinlich so gegen 8 Uhr an. Ich komme in die Schule und was würde ich so erleben, wo du sagst, das ist vielleicht auch ein bisschen besonders an unserer Schule. Da spiegeln sich das Mediale und die verschiedenen Schwerpunkte wieder, wenn ich so durch meine verschiedenen Stunden gehe und die verschiedenen Methodiken erlebe, die bei euch so angewandt werden.
Ja, ich glaube, das ist ganz tatsächlich ganz vielfältig, was sie erleben. Also von ganz normalen Unterrichtsstunden, wie wir sie alle kennen, auch noch von früher kennen, die, das will ich jetzt hier auch nochmal sagen, also auch auf jeden Fall eine sehr große auch Berechtigung haben. Das ist überhaupt nichts Schlechtes oder auch nichts Altbackenes. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass es das auch noch gibt. Und dann gibt es eben schon Stunden, die dann im Sinne des Flipped Learning vorher schon zu Hause vorbereitet wurden, wo durch das Lernmanagementsystem die Schüler dann vorbereitet mit beispielsweise einem Unterrichtseinstieg schon in die Schule kommen und sofort daran angeknüpft wird, wo dann auch teilweise Projekte stattfinden und die Schülerinnen und Schüler dann mit den iPads über den Hof laufen, bestimmte beispielsweise Videos drehen, sie schneiden, sie dann zeigen, sie veröffentlichen. Und das heißt, Unterricht im Klassenzimmer, aber auch Unterricht dann auf den Fluren draußen, je nachdem, wenn es das Wetter in Bremen mal hergibt. Und das ist dann doch sehr vielfältig und oft auch ganz positiv lebendig.
Du hast jetzt schon zweimal gesagt, ihr habt da so ein Lernmanagementsystem. Das hören jetzt hier auch manche Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist, ein LMS. Kannst du uns kurz erklären, was das bedeutet, was es heißt, mit einem Lernmanagementsystem verknüpft zu sein und zu lernen?
Ja, an Bremen hat ein Lernmanagementsystem, das ist jetzt Learning. Und wir haben halt den Vorteil in Bremen, dass das ganze Bundesland das ausgerollt hat und wir quasi alle Kolleginnen und Kollegen in Bremen darüber vernetzt sind. Und wir speziell in der Schule, an der Oberschule Habenhausen, wir arbeiten sehr intensiv seit fast 5 Jahren damit und haben erstmal die ganze Schule darüber organisiert. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen kommunizieren darüber. Wir haben alles, was die Schule braucht, da abgebildet und bewegen uns, wenn wir mit Schule arbeiten, nur dort. Wenn wir also quasi zu Hause sitzen am Rechner oder in der Schule sitzen am Rechner, dann haben wir immer die gleiche Umgebung. Und das Nächste, wofür It's Learning eigentlich dann ja da ist, ist das Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Und ich habe hier halt die Gelegenheit, in Kursen Unterricht zu gestalten, passgenau für die Schüler, ob nun für einen einzigen oder für eine ganz große Gruppe. Habe die Möglichkeit, externen Content einzubauen und habe den Vorteil aber, dass ich halt immer in der geschützten Umgebung bleibe und auch beispielsweise durch einen Vertrag mit dem Personalrat und auch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten genau weiß, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Und das Schöne daran ist, durch diese ganze Regelung, ich darf sehr, sehr viel machen und bewege mich in einem sicheren Rahmen und habe so die Möglichkeit, wirklich das Netz, alle Vorteile des digitalen Lernens im Netz dort abzubilden und bewege mich dann auf der sicheren Seite.
Das heißt, keiner trägt mehr das physische dicke Klassenbuch von Stunde zu Stunde, von Unterricht zu Unterricht und lässt den Lehrer dort was eintragen?
Doch, das haben wir auch noch, oder die Kurshefte. Wir warten so ein bisschen auf das digitale Klassenbuch. Das hat mit dem LMS nicht so viel zu tun. Das wäre dann ein anderes Tool. Da gibt es gerade einen Modellversuch, da sind wir nicht dabei und hoffen aber, dass es bald losgehen kann, weil bei uns an der Schule beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen alle ein iPad zur Verfügung haben und so das problemlos bedienen können und auch schnell bedienen können und so, dass man dann ja überhaupt keine, nicht mehr darauf angewiesen ist, dass man irgendwo mal einen Rechner findet, wo man sein irgendwas eintragen kann. Und dadurch ja lechzen wir so ein bisschen danach. Aber alle anderen Vorteile des Lernmanagementsystems kann man dann halt an jeder Ecke der Schule oder egal, wo man ist, nutzen. Eben weil auch überall flächendeckend WLAN ist, selbst auf dem Innenhof bei uns, auf dem Schulhof ist WLAN so, dass man damit arbeiten kann. Und ja, also dem sind dann also keine Grenzen gesetzt.
Nun hat man in den Nachrichten gesehen, dass die Schulen unterschiedlich aufgestellt sind. Mhm. Und natürlich auch, dass es nicht sichergestellt werden kann, dass alle Schüler einen Computer oder das Equipment dazu haben. Wie siehst du das?
Im Prinzip genauso. Nur weil wir sehr breit aufgestellt sind und sehr viel machen, heißt das natürlich nicht, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler auch ein vernünftiges Endgerät zu Hause haben. Ich glaube, Fakt ist, dass die meisten wirklich ein Smartphone zu Hause haben. Aber kommt man dann auch an Grenzen und man kann dann nicht alles nutzen. Und was wir immer schon gesagt haben, ist, dass wir das nicht voraussetzen. Das heißt, dass wir nicht sagen, wer zu uns an die Schule kommt, muss ein entsprechendes digitales Endgerät zu Hause haben, sondern wir regeln das dann so, dass keiner einen Nachteil hat, wenn zu Hause so ein Gerät nicht da ist. So haben wir, als dann die Schulschließung vor der Tür standen und es klar war, auch Päckchen quasi gepackt und in die Post gegeben oder Dinge dann nach Hause gebracht. Also Kolleginnen und Kollegen sind dann tatsächlich auch teilweise reihum gefahren und haben die Lektüre noch vorbeigebracht oder haben das geschnürte Päckchen dann persönlich vorbeigebracht, damit die Schülerinnen und Schüler auch was haben, wenn das Endgerät zu Hause nicht passt.
Und was war in dem geschnürten Päckchen drin? Waren da jetzt kopierte Arbeitsblätter drin oder auch nochmal ein iPad aus dem Klassensatz, der ja sonst ungenutzt in der Schule stehen würde?
Das geht leider nicht, weil die sind ans Schulnetz gebunden. Sonst hätten wir das sicherlich gemacht. Also eine andere Bremer Oberschule hat das tatsächlich auch gemacht. Die haben Tablets, die sind nicht an das Schulnetz gebunden und haben dann die Tablets dann auch verliehen. Das fand ich richtig gut. Wir hätten das auch gemacht, aber die Schüler können halt zu Hause das dann nicht nutzen. Und das Päckchen sieht dann halt entsprechend so aus, ja, also von bis, ne? Also entsprechend vielleicht auch das ein oder andere Buch, was noch in der Schule lag, Arbeitsblätter natürlich oder ein Arbeitsheft, wo die Schüler dann entsprechend was arbeiten können. Persönlicher Brief auch mit Hinweisen, dass was wir ganz wichtig fanden, neben allen Dingen, die dann im Netz liefen in den letzten zwei Wochen, dass die Kirche auch so ein bisschen im Dorf gelassen werden musste, dass wir es am wichtigsten fanden, dass die Schülerinnen und Schüler wussten, wir sind nicht weg, wir sind noch da, wir sitzen irgendwie gemeinsam in dieser Situation und wir lassen euch nicht alleine. Beispielsweise haben einige Kollegen jeden Tag eine Klassenstunde per Videokonferenz gemacht, haben sich einmal am Tag getroffen oder auch zweimal und auch einfach über das Erlebte zu Hause gesprochen, haben sich ausgetauscht und haben so dieses Gemeinschaftsgefühl gestärkt, teilweise darüber auch Unterricht gemacht. Und ich finde, egal wie lange die Schulen jetzt noch zu sind, es kann nicht sein, dass man dann alle Sachen, die man zur Verfügung gestellt hat, die Schüler vielleicht auch arbeiten sollen, dass man die voraussetzt und wenn die Schüler dann da sind, dass man dann sagt, okay, jetzt habt ihr ja die letzten 6, 8, 7 Wochen, wie auch immer, gearbeitet und jetzt machen wir da einfach weiter. Ich glaube, dass so kann das nicht gehen.
Wer ist denn dann verantwortlich für die Schüler, die zu Hause sind? Ich habe ja als Fachlehrer jetzt, wenn ich sage, ich bin Mathelehrer, habe ich ja irgendwas zwischen 100 und 300 Schüler, die ich in der Woche unterrichte, ja. Verschiedene Klassen und ich gehe von Stunde zu Stunde jeden Tag, sehe natürlich mehrfach in der Woche dieselben Kids, aber bin ich dann für alle verantwortlich oder ist das der Klassenlehrer? Wer nimmt sich die 7b, die Klasse 7b vor und sagt, ich kümmere mich darum, dass die zu Hause nicht abdriften und vergessen, dass Schule auch noch gibt?
glaube, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Also dadurch, dass wir It's Learning halt so flächendeckend bei uns in der Schule ausgerollt haben, sind die Kinder quasi am Freitagmittag gegangen und wir haben uns verabschiedet mit den Worten, ja, wir sind uns dann Montag halt online. Und das hat entsprechend auch geklappt. Und die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben sofort angefangen, auch die Schüler auch zum Beispiel über diese Videogeschichten zu vernetzen und haben da die Verantwortung übernommen. Aber jede Fachlehrerin und jeder Fachlehrer ist dann für sein eigenes Fach dann entsprechend verantwortlich, um dort dann etwas bereitzustellen. Das koordiniert dann der Klassenlehrer nicht, sondern die Klassenlehreraufgaben bleiben im Prinzip dieselben und die Fachlehreraufgaben auch.
Hattest du noch Zeit, allen Kollegen nochmal ein paar Worte zu sagen und euch abzusprechen? Oder habt ihr auch erst an dem Montag, als es losging, die Schulen nicht mehr auf waren, euch vernetzt und selbst auch Videokonferenzen abgehalten und euch abgesprochen? Es war ja so wenig Zeit zwischen wir hören, dass da eventuell die Schulen geschlossen werden zu, sie sind jetzt zu. Oder hattest du als, hat man also als Schuldirektor dann so einen VIP-Brief bekommen, schon eine Woche vorher?
Nee, eine Woche vorher nicht. Das konnte aber auch keiner leisten. Also das ging ja alles so schnell, die Entwicklung. Aber wir haben uns ja entsprechend schon vernetzt und es war im Prinzip dann auch klar, dass das passiert und haben dann auch schon uns, es gibt bei uns eine erweiterte Schulleitung, die sich dann da haben wir uns schon vernetzt an dem Donnerstagabend und so ein bisschen überlegt, was machen wir Freitag, wenn es wirklich passiert, dass die Schule zugemacht wird, und haben schon ganz viel am Freitag auch vorbereitet und mit den Kollegen gesprochen. Und das war dann im Prinzip so ein bisschen, dass sich das verselbstständigt und wurde so zum Selbstläufer. Und dann haben wir uns am Montag nochmal alle getroffen, alle Kollegen, und uns ausgetauscht und quasi so ein bisschen eingeschworen auf die nächsten 2 Wochen, ehe dann alle ins Homeoffice gegangen sind. Und da ist eher so ein bisschen eine Nachbetrachtung vom Wochenende gewesen. So, was hast du schon gemacht? Was können wir noch machen? Wo liegt der Fokus? Und aber man muss auch dazu sagen, natürlich ist das für alle eine Situation gewesen, die man nicht kennt. Und da war ich sehr stolz, wie professionell das alles abging unter den Kolleginnen und Kollegen. Aber trotzdem sind ja auch da die Unsicherheiten. Wie gefährlich ist das? Und bleibt meine Familie gesund? Und all das läuft ja bei den Leuten trotzdem. Und gleichzeitig aber auch die Verantwortung für die Schüler. Das fand ich schon beeindruckend, wie das gelaufen ist.
Wow. Und welche Medien werden jetzt so geteilt über das Lernmanagementsystem? Und wie wird das so paketisiert? Also sagt man dann, hey, für die nächsten 5 Tage schaut euch bitte das und das und das an? Oder meldet man sich als Lehrer jeden Tag bei den Schülern und gibt ein kleines Lernpaket, eine kleine Lernaufgabe rein?
Also man kann im Prinzip alles davon machen. Also ich habe beispielsweise eine Matheklasse im Jahrgang 5. Und denen habe ich das Thema fortlaufend zur Verfügung gestellt und habe ihnen gesagt, so, jetzt in den nächsten 2 Wochen habt ihr die Möglichkeit, die Dinge dort durchzuarbeiten, und habe keine weiteren Termine gesetzt, habe aber gleichzeitig in den Dingen ein paar Umfragen mit eingestellt, wo ich dann sehen konnte, wer macht was und wie kommen die Schülerinnen und Schüler da schon mit zurecht, und war viel im Austausch über die Chatfunktion. Die Schüler haben auch Fragen gestellt und da war man so ganz nah dran. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die dann terminlich wirklich festgelegt sind, die dann abgeben müssen, die Schüler, oder eben halt diese offenen Sachen. Ich kann ja auch zum Beispiel durch die Sofort-Tutor-Anbindung auch sagen, hey, hier, recherchier mal dort zu dem und dem Thema und bereite eine Präsentation vor. Also ich habe jetzt auch vielleicht in Anführungsstrichen endlich mal die Möglichkeit, die Schüler so ein bisschen laufen zu lassen und sie auch nach ihrem Interesse, ja, wirklich was machen zu lassen, ohne dass die Schule ständig im Nacken sitzt und sagt, ja, da, wie ist es hier und wie ist es da und vergiss dies nicht und vergiss das nicht. Das ist natürlich auch ganz spannend.
Und nutzt ihr dann noch das Buch? Also sagst du manchmal auch Seite 25, Aufgabe 1 bis 3?
Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich glaube, ohne das Buch wird es nie gehen, egal wie, wo es abgebildet ist, ob nun auf dem iPad oder eben als Buchversion. Ich finde ja, die schönsten Settings sind, wenn da ein Tablet liegt, ein Block, ein Stift, ein Buch und vielleicht noch ein Smartphone und das alles so gemischt wird und dann zum Schluss ein Ergebnis erstellt wird, egal ob es nun jetzt digital oder analog erstellt wird. Aber die Mischung, glaube ich, ist ganz gut, um auch die Vielfältigkeit der ganzen Medien abzubilden. Denn was wir festgestellt haben, wir arbeiten auch curricular ganz intensiv mit It's Learning. Das heißt, wir haben bei uns in der Schule das sogenannte dynamische Curriculum uns überlegt und setzen das gerade um und haben dabei festgestellt, dass im Prinzip alles für uns wirklich wieder Medien geworden sind. Also das iPad, das Buch, das Heft, das Smartphone, das Radio. Es sind ganz viele verschiedene, es sind einfach Medien, mit denen wir umgehen. Und da gibt es keine neuen Medien, gibt es keine alten Medien, gibt es Medien. Fertig. Und da kommt das alte klassische Plakat dann auch nochmal zum Tragen. Und das gehört irgendwie für uns alles dazu.
Oder die Animation, die man mal in PowerPoint baut und
ja, oder Stop-Motion-Filme macht und so, dann alles, was so möglich ist. Genau.
Ja. Ich finde das toll. Das ist dieser ja, berühmte Medienmix, den ihr da einsetzt und eben auch die ja, Medienkompetenzen, die ich in all den klassischen Fächern so auch immer miterwerben kann. Ne? Wenn ich eben einen Stop-Motion-Film in Mathematik machen muss, dann habe ich ja mindestens zwei Sachen gelernt. Ich habe die Mathematik gelernt und ich habe einen Film gemacht.
Ja, genau. Das ist, und wir sehen auch die mediale Bildung auch als Querschnittsaufgabe und auch dieses eine kritische Medienbildung. Auch jetzt kommt ja jetzt auch wieder zum Tragen. Diese ganzen Fake News, die über Corona laufen. Jetzt habe ich das Wort doch gesagt. Eigentlich wollte ich das nicht sagen. Also diese Querschnittsaufgabe.
Können wir rausschneiden.
das ist halt eben, ja, es ist, kein Fach kann sich davor drücken. Und jetzt zum Beispiel ein Medienfach zu haben, ausschließlich, also wir haben zum Beispiel in 5 und 6 die Medienwerkstätten, wo die Schüler lernen, ja einfach mit dem Computer umzugehen oder mit dem Tablet umzugehen, also der Hardware begegnen. Aber ansonsten ist das wirklich eine Querschnittsaufgabe, weil sonst wäre das viel zu eindimensional wäre dann wieder so isoliert. Und das kann es nicht sein.
Mich würde mal interessieren, was du denkst, wie lange das so noch gut geht. Also meine Wahrnehmung ist so, die ersten 2 Wochen sind jetzt rum. Es war mega spannend. Unheimlich viele Leute haben viel gelernt, vor allem auch Schulen, die jetzt nicht so gut vorbereitet waren wie deine. Aber die Schüler vermissen langsam ihre Freunde, habe ich so das Gefühl, und die Interaktion. Wie siehst du das?
Also ich sehe das hier an meinem größten Sohn, der ist 9, der geht in die 3. Klasse und der ist für ihn schon langsam hart, ne? Also seine Freunde, die vermisst er sehr und tatsächlich FaceTime und Skype und so, das kann man alles machen, aber das ersetzt es dann irgendwann wirklich nicht mehr. Also der lächzt wirklich nach den Leuten, dass er wieder mit denen machen kann. Jetzt ist ja wieder so ein bisschen was Besonderes, es sind Osterferien, wir spielen jetzt Urlaub, ne, zu Hause und machen halt hier viele Sachen gemeinsam, aber ich glaube tatsächlich, es gibt ja auch viele, ich weiß es ja auch, es gibt viele Familien, wo das eben auch nicht so läuft, die eigentlich auch eine Unterstützung haben und die jetzt vielleicht nicht kommen und die sind nicht so aufgestellt sind, dass die Kinder ja viel auch mit den Eltern machen können, wo die Eltern jetzt auch teilweise auch wirklich noch viel arbeiten gehen müssen. Und da wird es, glaube ich, sehr schnell auch sehr kritisch. Und ich persönlich glaube, dass es A, noch lange geht, aber eigentlich nicht mehr so lange gehen dürfte.
Die Eltern, die sind ja genauso überrollt worden von der Schulschließung. Hast du die auch in irgendeiner Weise als Schulleiter kontaktieren können, eine Botschaft an sie richten können, Checkliste mitgeben können, die 10 wichtigen Dinge beim Homeschooling. Gab's da Kommunikation von deiner Seite?
Also wir sind sehr eng mit unseren Elternvertreterinnen, also Schulelternsprecherinnen. Und darüber sind wir halt sehr vernetzt mit den Elternsprechern der Klassen und dann letztendlich mit allen Eltern. Da haben wir viel kommuniziert. Also wir haben auch viel abgesprochen am Telefon. unsere Vorgehensweisen, wie wir was machen. Auch schon vorher, als es auch darum ging, fährt die Gruppe noch Österreich zum Skifahren oder nicht, und waren da sehr eng und sind es auch jetzt noch, und haben beispielsweise jetzt am Freitag noch einen relativ langen Elternbrief rausgegeben, um einfach auch die Situation nochmal Revue passieren zu lassen und im Prinzip, ja, wie ich das eingangs schon gesagt habe, zu zeigen, die Schule ist nicht weg und wir sind noch da und wir stehen gemeinsam irgendwie in dieser Situation, so dass wir versuchen, bestmöglich an den Eltern oder mit den Eltern zusammen durch diese Situation zu gehen.
Nach der Veröffentlichung dieses Podcasts werden wahrscheinlich zwei Sachen passieren. Der Podcast geht viral und du wirst nächstes Jahr 5000 Eltern haben, die ihre Kinder gerne in deine Schule bringen möchten.
Mindestens.
Und damit die auch eine Chance haben, an anderen Schulen so glückliche Kinder zu erleben wie bei dir, müssten wir jetzt einmal noch das Rezept dechiffrieren, re-engineeren, was es denn braucht, um so eine tolle Schule zu haben, wie du sie da leitest. Denn ich würde ja jetzt schon sagen, oder vielleicht sag du mal, ihr zählt ihr zum oberen Drittel der digital affinen Schulen oder zum unteren oder zur Mitte in Deutschland, wenn du dich jetzt mal so mit dem Durchschnitt vergleichst?
Ich glaube eher zum oberen. Drittel. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, also mit beiden Füßen auf dem Boden. Und haben immer nur das gemacht, von dem wir überzeugt waren, dass wir das auch alle gemeinsam können. Und haben beispielsweise das Lernmanagementsystem ganz langsam eingeführt und immer nur bausteinmäßig und dann mit den entsprechenden Fortbildungen für die Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube aber, was das Wichtigste ist, sind einfach die Menschen, die dann vor Ort sind und die diese ganzen Sachen mitgehen, die das auch selber wollen, selber einbringen. Manchmal nehmen wir uns auch selber gar nicht so ernst, so dass wir viel auch Spaß haben miteinander, um ja einfach Schule zu gestalten mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Und ja, die Mannschaft hat einfach Bock, rauszugehen und Schule zu machen. Und das ist das A und O. Und wenn man das hat, dann kann man ganz viel machen. Und wir sind aber natürlich auch, ich habe das vorhin schon gesagt, auch eine Halbtagsschule. Bei uns läuft auch viel, ganz viel einfach ganz normal. Aber ich glaube, das ist halt eben auch sehr menschlich. Und so, das ist auch wie mit der Medienbildung, also eine Mischung aus allem, glaube ich, ist da ganz gut.
Ja. Du sprichst das wahrscheinlich wichtigste Learning aus 100 Jahren Schulforschung an. Auf den Lehrer kommt es an.
Ja, und auf die Lehrerin, würde jetzt meine Kollegin in der Schulleitung sagen.
Und auf den Schuldirektor, würde ich noch dazu sagen. André Sonnenburg, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, für diese tollen 30 Minuten, die wir uns jetzt hier unterhalten durften. Wir hoffen, es geht bald wieder nochmal weiter und drücken dir fest die Daumen.
Ja, danke schön.